free audio post-production by Alphonic.com.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, euer Podcast hier auf hardwarewartung.com. Ich habe meinen Kaffee hier schon bereit und noch viel wichtiger, Yusuf, du bist wieder da. Hallo, freut mich.
Hallo.
Ja, eine fast schon lustige Meldung zu Beginn. Steigen wir gleich mal ein. Wahrscheinlich haben es schon die meisten von euch mitbekommen. Da gab es einen kleinen peinlichen Fehler bei einer Unternehmensberatung, die mal eben KI eingesetzt hat, um die australische Regierung zu beraten. Soweit, so gut. Also, das heißt, es wurde ein schöner Bericht erstellt und dann erwies sich aber, dass da Fehler drin sind. Zum Beispiel wurden Quellen genannt, die es gar nicht gibt. Es wurden glaube ich, Professorinnen oder Professoren falsch geschrieben oder falsch benannt und noch ein paar weitere Sachen mehr. Die Konsequenz ist, die Leute muss einiges an Geld zurückzahlen. Aber ich glaube, das Geld ist gar nicht so schlimm an der Stelle, sondern vielleicht doch eher der Reputationsverlust, oder? Hast du es mitbekommen, Yusuf?
Ja, klar habe ich es mitbekommen. Haben wir gleich ins Fäustchen gelacht, als ich gesehen habe, welche KI denn dafür verantwortlich ist. Und es ist natürlich OpenAI. Wobei ich vermute, also sie sagen es nicht, sie sagen über Azure Cloud, OpenAI, GPT-4o, aber ich würde jetzt eher behaupten, es war Copilot.
Mhm.
Also die schlechteste KI auf unserem Planeten, einfach vor irgendeinem Blödsinn von sich gibt und nicht einmal auf Excel zugreifen kann. Vielleicht war es auch GPT-4o. Wir wollen jetzt hier nicht schlechte Stimmung gegen Microsoft machen.
Nein, und vor allem, es gibt ja auch andere schlechte KIs. Ne? Nicht, dass da jetzt das irgendwie jemanden auf den Plan ruft.
Genau.
Genau, also es gibt verschiedene schlechte KIs, aber ich glaube, das größte Problem ist nicht die Qualität der KI, sondern der Mensch, der sie benutzt. Und da kann man natürlich gute Sachen mit anstellen, aber wenn man nicht aufpasst, man sieht's, dann kommen natürlich solche Sachen bei rum.
Ja, und wir haben es alle gewusst, oder? Wir haben alle gewusst, dass diese großen Unternehmensberatungen in Wirklichkeit alle nur irgendein KI-Prompt reinballern und den dann für eine halbe Mille verkaufen.
Genau,
das soll würden wir auch alle gern können.
Es soll nachher keiner kommen und sagen, wir hätten nicht gewarnt, ne?
Genau, also das bestätigt übrigens die Hypothese. Ich habe ja letzte Woche erzählt von meinem TED-AI-Event, wo ich ja mit einigen gesprochen habe, die eben mit den großen Unternehmensberatungen gearbeitet haben, also unter anderem Deloitte und Accenture und KPMG und wie sie alle heißen. Und die haben ja alle dasselbe durch die Bank behauptet, dass die Leute, die dort kommen, um diese KI-Umsetzungen oder Beratungen zu machen, genauso wenig Plan haben wie die Kunden. Das ist ein bisschen Training on the Job. Also die bezahlen quasi die großen Beratungsbuden dafür, dass die irgendeinen Typen hinschicken, der gescheit redet, aber keinen Plan hat und der lernt dann quasi beim Kunden, wie er das umsetzt.
Ja, also ich glaube, wenn man mit so einer KI arbeitet, dann sollte man zumindest mal gelernt haben, wie man wissenschaftlich arbeitet und wie man mit Quellen umgeht. Ich glaube, das ist schon wirklich mehr als die halbe Miete und dann muss man vom Thema gar nicht so viel Ahnung haben. Wenn man da noch gut erzählen und verkaufen kann, dann ist doch der Unternehmensberater schon fertig, ne?
Ja, aber wenn doch im Link unten steht, Link 1, Statistik 375 zu was auch immer, dann kommt das, glaubt man natürlich, das ist ein realer Link, den er vielleicht irgendwie einfach nur halluziniert hat. Das kennen wir ja alle, dass irgendwelche Links in KI-Systemen halluziniert werden und dann heißt der Link dann irgendwie so, wie die Anfrage ist. Also das sollte zumindest der hochbezahlte Deloitte-Consultant wissen, ja, und nicht einfach verkaufen.
Übrigens eine Erfahrung aus eigener Praxis. Ich schreibe ja auch viele Texte, also oder zumindest mal die Rohform der Texte mit KI. Ich verwende aber Gemini 2.5 Pro. Und da ist mir das so gut wie noch nie passiert, also dass ein Link halluziniert wurde. Es kommt vielleicht mal selten vor, dass eine Quelle genannt wird, in der ich dann das, was da im Text angeführt wird, dann so nicht steht. Meistens ist es dann eher so, dass mir das Tool eine Sekundärquelle nennt und ich muss mir dann selber noch die Primärquelle raussuchen. Aber ich glaube, das kann man auch mit gutem Prompting noch so ein bisschen verbessern. Also da ist, glaube ich, Gemini schon ziemlich gut, was das Thema angeht.
Genau, da hatten wir ja auch schon die Studie dazu. Gemini liegt bei 10%, OpenAI liegt bei 40%.
Okay,
also das ist und an der Spitze liegt mit weitem Abstand, ich glaube, 43% Perplexity.
Okay. Also dann, je nachdem, ne, welches Tool ihr verwendet, müsst ihr mehr oder weniger vorsichtig sein. Aber grundsätzlich würde ich immer jede Quelle überprüfen, jede, egal mit welchem Tool man arbeitet.
Vielleicht ist es ja auch so, dass, weil alle beschweren sich ja, dass aus den Chatbots gar keine Links, keine Klicks passieren. Vielleicht sind die halt einfach zu blöd, die Links reinzubringen. Das sind halt einfach immer irgendwelche Fake-Links. Und die klicken, die würden eh draufklicken, aber sie landen irgendwo im Nirvana.
Übrigens, das ist auch eine spannende SEO-Disziplin geworden, dass nämlich auf Websites geschaut wird, welche 404er durch diese KI-Halluzinationen entstehen, weil halt irgendwelche Seiten genannt werden, die es gar nicht gibt. Und dass man die dann sozusagen noch nachträglich baut. Also man kann aus allem was machen. Apropos aus allem was machen. Also Deloitte hat sich ja davon nicht abbringen lassen, jetzt trotzdem weiter stark auf KI zu setzen. Ich glaube natürlich, dass das jetzt nicht zeitgleich entschieden wurde, aber die Bekanntgabe eines neuen Deals mit Anthropic, die fiel halt witzigerweise gerade mit diesem Bekanntwerden dieses Problems zusammen. Und da gibt es ja jetzt einen sehr, sehr umfangreichen Deal, der, glaube ich, ja eigentlich alle Mitarbeitenden von Deloitte umfasst und die jetzt da zukünftig eben noch verstärkt mit KI-Tools von Anthropic arbeiten sollen. Ja, also das zeigt, wohin die Reise geht, aber vielleicht sollten sie dann eben auch ein bisschen ins Training investieren, wie man dann auch Fehler möglichst vermeidet.
Ja, also ich denke nicht, dass es ein Koinzident ist. Ich denke, dass das direkt korreliert und das war eine, weil ich glaube auch der Deal zwischen Deloitte und OpenAI war ja auch groß angekündigt. Das war ja, ich glaube, letztes Jahr, wenn ich mich nicht ganz irre. Und ich schätze mal, dass die jetzt nicht die besten Erfahrungen gemacht haben und jetzt brauchen sie halt einen tatsächlichen einen zuverlässigen Partner, also einen reliable AI Delivery Partner. Und im Moment gibt es eigentlich nur Anthropic und auch Google, ja. Aber mit Google haben sie halt wahrscheinlich nicht so die Verhandlungsmacht. Also auch wenn Deloitte groß ist, bei Anthropic kriegen die sicher sehr, sehr gute Konditionen für ihre über 400.000 Mitarbeiter, ja.
Mhm. Das ist eigentlich echt krass, wie viele Mitarbeiter die haben. Das wusste ich gar nicht vorher. Also das ist ja schon immens, ja. Apropos, wir haben ja jetzt gerade schon von OpenAI und Anthropic gesprochen und auch über Fehler, die da passieren können. Und ja, wenn solche Fehler passieren, dann können die natürlich auch schnell mal teuer werden, je nachdem, in welchem Umfeld man sich bewegt. Das war jetzt, glaube ich, in diesem Regierungsauftrag für Australien nicht der Fall. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel an Anwendungen denken, wie zum Beispiel Banken, ja, Transaktionen, die mit Hilfe von KI getätigt werden, dann kann es schnell teuer werden. Das Problem ist nur, gegen sowas kann man sich gar nicht richtig versichern, weil die Versicherungsunternehmen dieses Risiko scheuen. Und demzufolge wollen jetzt so die großen Tech-Unternehmen Investorengelder verwenden, um quasi als Versicherung eine Rückstellung zu bilden, wenn dann doch mal was knallt. Da hast du ja auch schon ein bisschen recherchiert. Was hast du dabei rausgefunden?
Genau, du sprichst auf diese Nachricht an, ich glaube, es war beim Decoder, wo OpenAI und Anthropic aufgrund des hohen Risikos, weil die, also im Speziellen, wenn es um diese IP-Rechte geht, also Intellectual Property-Rechte, und weil die halt alle wie blöd mit allem trainiert haben, was nicht bei drei auf dem Baum ist, ist natürlich hier das Risiko so groß, dass alle Versicherungen sagen, nö, das können wir nicht rückversichern, weil da ist das Risiko und auch das Rückschlagrisiko so groß, dass sich das nicht rechnen würde. Das heißt, aktuell, wenn das stimmt, ist die Deckung bei OpenAI gerade mal bei 300 Millionen Dollar. Lustigerweise hat ja OpenAI, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr, sozusagen eine Garantie dafür gegeben, wenn sie Bilder von OpenAI verwenden, dass die geschützt sind. Also wenn irgendwer sozusagen die User anklagt, dass die Daten IP geschützt sind, dann würde OpenAI quasi das decken und würde hier die Rechtskosten übernehmen. Das haben sie mal behauptet. Mhm. Das weiß nicht, ob sie da jetzt noch zurückrudern. Also mit 300 Millionen Deckung werden sie das wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen. Also was ist die Lösung? Jetzt gehen die halt zu ihren Investoren und versichern sich selbst und nehmen quasi die Rücklagen aus ihren Venture Capital als Versicherungsrücklage für das Ganze, für die gesamte Firma, was natürlich ein totaler Irrsinn ist, weil wenn jetzt tatsächlich irgendeiner von den Klagen, sei es jetzt die Financial Times oder diese ganzen Klagen, die jetzt aktuell da sind, wenn irgendeiner davon durchgeht, dann geht denen das Cash aus, ne? Dann ist schnell finster. Vor allem, wenn man bedenkt, Anthropic hat ja schon mal diesen einen Deal mit diesem Katalog, den sie da runtergeladen haben, diesen Bücherkatalog. Da haben sie sich ja schon geeinigt mit 1,5 Milliarden, was ja schon ziemlich viel Kohle ist, weil das ist ja, das müssen sie ja aus dem Cash-Bestand rausgeben, und die 1,5 Milliarden, die werden ihnen dann schon fehlen, wenn sie ihre Mitarbeiter zahlen wollen oder Infrastruktur ausbauen wollen.
Ja, klar. Aber auf der anderen Seite, ich meine, was willst du tun, ne? wenn du keine Versicherung bekommst und es kommt dann wirklich zu einer Klage und du musst eine hohe Schadenersatzsumme bezahlen und du hast keine Rückstellung gebildet, dann kann das ja das Unternehmen komplett in die Insolvenz treiben. Ne? Das wäre ja dann wahrscheinlich noch schlimmer. Also ich überlege gerade, welche Alternative gäbe es denn für die Unternehmen zu dem, was sie jetzt machen?
Naja, sie machen das, was sie immer tun. Sie gehen zu dem Goldlöckchen und betteln ihn an, dass er all die ganzen IP-Rechte einfach komplett untergräbt. Also mit Goldlöckchen meine ich natürlich unseren lustigen Trump.
Ja. Ich wüsste sofort, wen du meinst.
Vielleicht haben es die anderen nicht gleich mitbekommen.
Ich auch schon. Wenn du noch die Farbe Orange ins Spiel gebracht hättest, dann... Na,
unser orangenes Goldlöckchen, genau. Das hier mit mafiösen Zuständen alle zu Grund und Boden einschüchtern will. Vielleicht schickt er das FBI oder die Einwanderungsbehörde vorbei. Also alles denkbar. Ich glaube, das ist ihre Lösung. Und das ist ihre einzige All-In-Lösung. Mhm. Und da sind sie sich auch alle einig. Alle wollen das. Keiner will Intellectual Property Rights, weil alle haben alles genommen zum Trainieren, was da war.
Ja, also oder vielleicht holen sie sich halt auch einfach eine Bürgschaft vom Staat. Das wäre ja auch noch denkbar, ja, dass der Staat dann im Zweifelsfall einspringt, wenn halt so eine Zahlung fällig wäre. Auch das könnte
COVID.
Ich mir... Ja, richtig. Ja. Okay, also damit würde ich sagen, gehen wir mal so einen Schwenk rüber in Richtung Technik, Infrastruktur. Da haben wir nämlich auch diesmal ein paar interessante Sachen dabei. Fangen wir mal an mit einem neuen Chip, den Cisco vorgestellt hat und der jetzt, anders als die meisten Chips, über die wir hier normalerweise sprechen, jetzt nicht direkt in die Berechnung oder in das Training involviert sind, sondern sie sind wichtige Hilfsmittel, damit verteilte Systeme miteinander kommunizieren können, ohne dass es dabei zu Leistungseinbußen kommt. Ich hoffe, ich habe das so einigermaßen richtig zusammengefasst. Dieser Netzwerkchip, P200, erzähl mal was über den.
Genau, Cisco hat jetzt den P200-Chip rausgebracht. Der P200-Chip ist, man könnte das vergleichen, wir haben in den vergangenen Folgen mal über dieses Nvidia Spectrum XGS gesprochen. Das war dieses Netzwerkgerät, wo man quasi Datacenter zusammenschließen kann. Also wo man ein Datacenter in Virginia und ein Datacenter in Columbia einfach über große Distanzen miteinander verbinden kann und so tun kann, als wäre das ein großes Netz und ein großes Rechenzentrum. Das war so eine riesen Innovation, die Nvidia rausgebracht hat und damit auch so ein bisschen Flexibilität reingebracht hat, was den Ausbau der Datacenter angeht. Weil bis zu dem Zeitpunkt war es ja kaum möglich, dass man große Datacenter-Cluster irgendwo aufstellen konnte, weil es ja nie genug Strom gab. Und mit dieser neuen Spectrum XGS-Technologie konntest du halt irgendwie in Dubai ein Rechenzentrum bauen und in den USA und in Deutschland. Und die drei konnten dann ein Cluster sein und konnten dann so agieren, als würden sie gleich beieinander stehen. Also wirklich wie, als würden sie in einem Netz sein. Und Cisco hat jetzt gegenreagiert und hat jetzt auch einen Chip rausgebracht oder einen Netzwerk-Chip, der auch diese Fähigkeiten hat, heißt P200. Und mit diesem P200-Chip soll es möglich sein, dass man eben, 200 Gigabyte pro Sekunde, Gigabit pro Sekunde Transferraten hat, auch mit Low Latency und auch über tausende Meilen entfernt. Und anders als Nvidia bauen die das natürlich in Netzwerkgeräte ein. Also die haben dann so einen Switch oder einen Router, der dann als Connector in diesem Netzwerk steht. Sie haben auch noch eine Software, weil das ist ja, sowas könnte man ja nicht wirklich machen, wenn man nicht die Leistungen, also die Data Loads sozusagen analysieren kann. Weil in so einem GPU-Cluster muss man, damit das überhaupt grundsätzlich funktioniert, muss man wissen, welche Data Load jetzt mit welchem GPU reden möchte oder will, wie diese Daten transferiert werden und ob die Leitungen zu dem darüber quasi gerade frei sind oder nicht. Das heißt, es ist so eine Art Virtualisierungslayer drüber, der immer schaut, dass es halt keine Congestion, also keine Überfüllung von Leitungen gibt oder halt, dass halt gleichzeitig Daten übertragen werden, die eine Überlastung der Leitungskapazitäten bewirken wird. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Specs zu dem Chip gefunden. Also ich habe nur die Ankündigung gelesen. Überall dort, wo darüber geredet wird, findet man jetzt keine Details dazu. Also wie es dann konkret sein wird, werden wir wahrscheinlich erst herausfinden. Aber interessant finde ich, dass das jetzt, dass Cisco jetzt quasi das erste Mal gegen Broadcom und gegen Nvidia antritt, weil die haben jetzt tatsächlich einfach den Markt dominiert und die Gefahr ist schon recht groß gewesen, gerade für Cisco, dass wenn Nvidia mit dem Spectrum XGS und dem Verkauf der ganzen GPUs, dann wäre Cisco komplett aus dem Netzwerkbereich rausgefallen und das ist ja ihr Kerngeschäft eigentlich. Angeblich hat Cisco auch schon Kunden dafür, also Microsoft und Alibaba gehören wohl zu den ersten größeren Kunden, die das bestellen. Wie es funktioniert, ob es funktioniert und wie die Specs konkret sind, das werden wir wahrscheinlich erst in Zukunft herausfinden.
Also spannend wäre ja auch die Frage, ob es da auch ein spezielles Protokoll gibt, mit dem die Daten ausgetauscht werden oder ob da einfach schon etablierte Protokolle genutzt werden. Hast du dazu irgendwas
Also Ethernet ist wohl die Grundlage. Also es läuft alles auf dem Ethernet-Grundprotokoll. Aber wie gesagt, es ist, glaube ich, ein sehr hoher Software-Layer. Also bei Spectrum XGS ist es ja auch, läuft ja auch auf Ethernet. Mhm. Also das heißt, du kannst dieselbe Kabeln und die ganzen Interface und Konnektoren verwenden. Aber ich glaube, die Magic findet eher in dieser Software statt, die halt diese Data Loads analysiert, die halt sich anschaut und auch in so einer Art Virtualisierungslayer, wo halt genau simuliert wird, welche Data Load jetzt mit welcher GPU wie connected sein muss, damit halt etwas optimal abgearbeitet werden kann. Und es wird auch die ganze Zeit auch messen, also es werden auch die ganze Zeit Messungen durchgeführt werden, wie die Leitungsauslastung zum aktuellen Zeitpunkt immer ist. Und die Steuerung der Lasten wird wahrscheinlich durch diese Software passieren und nicht klassisch über das Ethernet-Protokoll, weil Ethernet wäre ja quasi schon ein paar Layer weiter drunter. Also da ist man dann schon auf Layer 2. Und da denke ich nicht, dass die in der, die, dass das, dass, also dass die, dass da ausreichende Informationen sind, um GPU-Loads, die ja eher auf der Application Layer, auf dem Application Layer dann liegen, dass die steuern können. Also wird es wohl irgendeinen Application Layer drüber geben.
Okay. Ja, dann bin ich mal gespannt, wenn die genauen Spezifikationen da sind, wie das dann im Einzelnen funktioniert. Und ja, damit haben wir wieder einen weiteren Ansatzpunkt, um einen möglichen Flaschenhals dann zumindest mal zu reduzieren. Mhm. Ja, ein Flaschenhals ist ja auch der Energieverbrauch. Und da gibt es ja jetzt schon einige, man muss sagen, im Moment noch eher visionäre Ideen, was zukünftig mit Rechenzentren passieren soll. Also es gibt den Vorschlag, zum Beispiel ein Unterwasser-Rechenzentrum zu erstellen, das 90% weniger Energie benötigt oder sogar Rechenzentren im Weltraum, wo man dann von der Solarenergie profitieren möchte. Klingt auf den ersten Blick alles noch recht abenteuerlich, oder schätzt du das als realistisch ein?
Also ich sehe das gar nicht so unrealistisch. Man muss ein bisschen immer aufpassen, dieses Unterwasser-Data-Center, das ist ja so ein chinesisches Unternehmen und die haben aus Shanghai, wenn ich das, und sie sagen ja nicht 90% weniger Energie, sondern 90% weniger Energie für Kühlung, was ja klar ist, weil wenn man irgendwie in der Tiefsee ist, dann wird man wahrscheinlich nicht so viel Kühlung brauchen, weil halt die Umgebung sehr kalt ist. Also so, wenn du in der Antarktis irgendwie ein Datacenter baust, du hast aber halt andere Probleme dann. Also wahrscheinlich ist das aber immer noch einfacher zu managen als die Datacenter im Weltall, weil da ist ja der Jeff Bezos jetzt irgendwie in die Vollen gegangen und ich vermute, Jeff Bezos ist der Gründer von Amazon, für alle, die es noch nicht gehört haben, also der aber bei Amazon ausgestiegen ist und sich jetzt, seitdem er ausgestiegen ist, um Blue Origin kümmert, das ist seine Rocket Company als Konkurrenz zu SpaceX. Also, und ich könnte mir sehr gut vorstellen, Amazon ist sehr gut bekannt für so Moonshot-Projekte, wo sie als Pionier irgendwo loslegen. Und nachdem Amazon keine kommerziellen Use aktuell hat für seine Raketen, außer das Projekt, liefern wir noch nach, ja.
Ja.
Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er diese ersten Workloads halt dann mit Data Center Equipment macht. Das heißt, wenn sie es schaffen, dass sie einen Formfaktor schaffen, wo sie eben die GPUs und die Infos, also die Hardware reinkriegen, die dann auch diese Erschütterungen und den Start überleben, dann ist das natürlich super, weil dann hast du quasi nur die Initialkosten für die Hardware und sowohl Kühlung als auch Strom ist quasi gratis. Ja?
Ja.
Weil du einfach mit den Solarkollektoren 24/7 so viel Energie dir ziehen kannst, wie halt deine Hardware benötigt. Und da kannst du auch, du hast kein Platzproblem, gar nichts. Du spannst einfach kilometerweite Solarpanels auf und kannst so viel Strom reinballern, wie halt du möchtest. Also wie viel du halt hochschießen kannst mit deiner Rakete. Und damit könntest du quasi die OPEX-Kosten auf null reduzieren, müsstest natürlich auch noch ein Wartungskonzept irgendwie schaffen, wo halt, wenn Hardware defekt wird, dass die entsorgt wird oder irgendein Zugang, wie man, dass irgendein Roboter quasi Zulieferungen von neuer Hardware dann einbauen kann und so. Aber auch das sehe ich jetzt nicht so als, als große Rocket Science, auch wenn es Rocket Science ist.
Sehr gut.
sollte alles möglich sein, sage ich jetzt mal. Aber ja, also sind interessante Konzepte, wahrscheinlich erst in 10 bis 20 Jahren relevant. Wo bis dahin die Entwicklung gekommen ist, das ja, also im Moment weiter als 3 Jahre zu denken, ist sowieso schwierig.
Ja, klar. Kuiper heißt das übrigens.
Kuiper, genau.
Und ja, da muss man nur an den Kuipergürtel denken, glaube ich. Dann kann man sich auch eine Eselsbrücke. Für die, die den Kuipergürtel kennen, zumindest. Ja. Und aber ich sehe bei beiden jetzt noch Probleme oder Nachteile. Also bei diesem Untersee-Rechenzentrum sehe ich das ganz große Problem, dass wir sowieso schon eine starke Erwärmung der Meere haben. Die würden wir dadurch natürlich nochmal deutlich antreiben. Und das hat ja verschiedene Nachteile. Also mal abgesehen von den Auswirkungen auf das Leben im Meer, umso wärmer das Wasser, desto weniger CO2 kann es natürlich auch binden. Mhm. Und so weiter und so fort. Also da muss man natürlich schon auch wieder an die Folgen denken. Und bei dem Thema Weltraum sehe ich halt so ein bisschen das Problem, gerade wenn wir dann sehr sensible Technologie da nach oben bringen wollen, wenn da kosmische Strahlung vorhanden ist, die müssen wir ja auch irgendwie versuchen, zumindest ein bisschen abzuschirmen. Da brauchst du aber wieder entsprechendes Material, was da hochtransportiert werden muss. Also ich sehe das jetzt ehrlich gesagt noch nicht, aber vielleicht haben wir ja irgendwann wirklich diese Weltraumfahrstühle, mit denen man dann ohne Raketen auskommt. Also da kann ich mir schon eher vorstellen.
Also die kosmische Strahlung ist gar nicht so ein großes Problem, weil die lässt sich nämlich über ein Material abfangen, was ganz einfach zu transportieren ist, und zwar Wasser.
Aha.
Also man könnte einfach die Wände mit Wasser füllen. Und dann hätte man das kosmische Strahlenproblem schon mal nicht. Was aber durchaus ein Problem ist, sind diese ganzen Mikrometeoriten und halt diese, ja, alles, was halt irgendwie da mit Hunderten, Tausenden von km/h durch die Gegend fliegen und die man kaum sieht, die vielleicht nur Sandkorn groß sind, aber das gesamte Datacenter durchstoßen würden. Also diese Schilder, das ist vielleicht ein Thema. Aktuell wird das Problem ja durch Statistik gelöst. Also man rechnet einfach hoch, was für Wahrscheinlichkeiten es gibt, und es gibt dann Beobachtungen, und diese Beobachtungen werden dann halt für die Steuerung verwendet. Aber nichtsdestotrotz gibt es halt immer wieder so Mikroeinschläge, also auch auf der ISS und so. Die können aber halt dann schon sozusagen behandelt werden. Aber die Frage ist, wenn das halt nicht bemannt ist, wer macht das da? Ja, macht das dann irgendein kleiner Roboter, der dann da ist? Hat man genug Ersatzteile da? Also dieses Wartungskonzept ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Ja, und auch diese ganze Strahlenthematik, wobei die Strahlenthematik lässt sich wahrscheinlich schon einfacher lösen als die, als die Impact-Geschichten. Ja.
Ja. Aber auch wieder eine interessante Entwicklung, die sich da langfristig, sage ich mal, möglicherweise abzeichnen wird. Bleiben wir noch so ein bisschen im Bereich Infrastruktur und Investitionen. Wir hatten ja vor 1 oder 2 Wochen, glaube ich, darüber erzählt, dass Nvidia ganz stark bei OpenAI einsteigt, um dann sozusagen wieder Geld von OpenAI einzunehmen. Und für etwas Irritation bei Nvidia dürfte wahrscheinlich gesorgt haben, dass OpenAI jetzt genau das Umgekehrte mit AMD machen will, nämlich sozusagen auch Anteile von AMD übernehmen will, soweit ich das richtig mitbekommen habe, und von denen auch ja, Chips kaufen will oder, glaube ich, sogar bei der Entwicklung von neuen GPUs mitarbeiten will, also sozusagen die Konkurrenz von Nvidia stärkt. Weißt du dazu was zu erzählen?
Ich hätte viele Hypothesen. Aber ich weiß nicht, ob ich hier ein bisschen schwurbeln will.
Ja, mach doch mal ein bisschen.
Ein bisschen, okay. Also erstens, ich glaube, Nvidia ist quasi der dicke Elefant im Raum, der ja alles hier finanziert. Gleichzeitig ist Nvidia ein Unternehmen, das 75% Rohmarge hat. Das heißt, das sind die, die am meisten profitieren von allen. Das hindert aber auch OpenAI daran, dass sie schnell Infrastruktur aufbauen können, weil halt das Kapital auch ein Thema ist. Also muss Nvidia, muss OpenAI sehr diplomatisch alle Hebel in Bewegung setzen, um möglichst günstig an Infrastruktur ranzukommen. Und OpenAI ist, glaube ich, ihnen ist es grundsätzlich wurscht, ob es Nvidia oder AMD oder ARM oder whatever für Technologie ist. Hauptsache, sie kriegen ihre Kosten runter. Und mit AMD haben sie halt quasi ein bisschen ihre Muskeln spielen lassen und haben gesagt, okay, ihr seid mit Abstand Nummer 2, aber ganz vorne ist halt Nvidia. Wenn ihr wollt, dass wir euch voranbringen und von euch auch Sachen kaufen, dann kostet euch das was. Und zwar, in dem Fall sind es 160 Millionen Shares, die gebunden sind aber auch wieder an irgendwelche Zahlen. Also, und dafür will OpenAI 6 Gigawatt an Leistung abnehmen von AMD. Also wenn man das hochrechnet, grob kann man sagen, also je nachdem, welche Faktoren man berücksichtigt, 1 Gigawatt mit Datacenter und Infrastruktur und Chips und Rechner und Gebäudebau und Kühlung sind so knapp 50 Milliarden.
Mhm.
Das heißt, bei 6 Gigawatt sind das nochmal 300 Milliarden, die sie jetzt an AMD, wobei wahrscheinlich der AMD-Anteil so 80 Milliarden herum sein wird, ja, über die Jahre. Und AMD ist aktuell 250 Milliarden oder ich glaube 250 oder 300 Milliarden Euro wert. 10% wären 25 Milliarden. Das heißt, sie haben sich so 30% der Kosten gespart. Weil OpenAI hat jetzt natürlich den Vorteil, wenn sie Anteile von AMD bekommen, dann steht das in ihrer Bilanz und damit haben sie eine höhere Kreditwürdigkeit, weil ja in ihrer Bilanz ein höherer Wert drinnen steht. Das heißt, mit dem Bilanzunterschied können sie jetzt auch wieder Geld in die Hand nehmen und wieder neue Rechenzentren bauen und das ganze Ding weiter ankurbeln. Das heißt, das wäre der Weg, wie man im Speziellen bei Inference-Chips die Kosten reduzieren kann. Das heißt, hier hat man schon mal nicht nur, dass man den günstigeren Anbieter mit AMD gefunden hat, sondern man hat den Preis nochmal um 30% oder 40% gesenkt, indem man sich AMD in die Bilanz geschrieben hat. Jetzt ist aber die Frage, ich meine, OpenAI baut ja nicht selber, sondern es ist ja dann wieder Oracle, die da tatsächlich bauen. Und jetzt stellt sich die Frage, wie läuft das jetzt? Weil Sam Altman hat ein bisschen geknickt geklungen, als er gesagt hat, oh, I'm so sorry, I had to do that. Ja? Also er hat das sehr diplomatisch rübergebracht und hat so ein bisschen die Karte gespielt, ich musste das jetzt tun, weil es gab keine andere Möglichkeit. Und das würde, also wenn ich das jetzt interpretieren würde, würde das bedeuten, Oracle kauft jetzt mit dem Geld von Nvidia AMD-Chips für ihre Rechenzentren. Und das wäre richtig lustig. Ja.
Also so richtig blickt doch da auch fast niemand mehr durch, oder? Und diese Dimensionen, also wenn man das jetzt mal alles zusammenzählt, was da von OpenAI investiert wird in den nächsten Jahren, da kommt man ja locker auf 1 Billion.
Ja.
Und wie zum Geier soll das jemals verdient werden? Wie soll das mit 25 Dollar Abogebühr pro Nutzer und Monat vielleicht eher nicht?
Mit Sora, mit was sonst?
Ja.
Sora ist die Lösung. und Werbung und irgendwie eine Social Media App, die dich Zombie-like irgendwie einfängt und dich zum Klicken animiert die ganze Zeit.
Ich sag dir was, also ich glaube, ich lehne mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster. Da wird demnächst irgendwas knallen. Also da bin ich sicher, ja. Ich glaube, das kann man jetzt durchaus so sagen. Oder?
Siehst du es auch so? Was jetzt auch rausgekommen ist, irgendwer hat sich mal angeschaut, die Zahlen von Oracle. Also was die tatsächlich in diesem Infrastrukturservice jetzt tatsächlich verdienen. Und es hat sich herausgestellt, mit all den Investitionskosten, Aufbau, Schnickschnack, ist der Rohertrag von Oracle für ihre Infrastrukturservices 14%. Also Rohertrag. Das heißt, da sind noch keine OPEX-Kosten abgezogen. Das ist nur Gross Profit. Gross Profit. 14% davon müssen jetzt die Leute bezahlt werden, davon muss noch ganz viel Abschreibungen und sonstiges Zeug muss da auch noch gemacht werden. Das, also, wenn man das dann auf EBITDA irgendwie oder EBIT runterrechnen würde, kommt er vielleicht auf 2% oder vielleicht 4%. Das heißt, es ist nicht wirklich ein großes Business, ja. Und dafür ist aber ein Riesenhaufen Schulden. Also Oracle ist ja im Speziellen geleveraged. Das heißt, die haben ja nicht das Cash, sondern die holen sich ja Kapital über Banken oder über Private Equities, um das zu finanzieren. Das heißt, das ist alles auf Schulden gebaute, dünnmargige Infrastrukturprojekte. Also das kann richtig schnell in die Hose gehen, zumindest für Oracle. Also Microsoft, Amazon, Google, denen geht das am Arsch vorbei.
Ja, ja, aber die, über die wir gesprochen haben, ne? Ja. Da sehe ich gerade so wirklich eine Wand auf uns zukommen. Aber dann sind wir uns ja weitgehend, zumindest in unserer Erwartung, einig.
Ja, also...
Also ich würde es sagen, ich persönlich als Kleinanleger würde jetzt da wahrscheinlich kein Geld reinstecken. Aber es kann doch gut gehen, man weiß es nicht. Ne?
Man weiß es nicht. Also wenn ich das jetzt in New Economy Terms sagen würde, sind wir in 1997.
Okay, ich würde sagen, dann lass uns weitermachen. Und zwar wir haben ja noch das Thema Invest in XAI. Auch hier gibt es ja Investitionstätigkeiten von Nvidia. 2 Milliarden sollen angeblich in XAI investiert werden. Was ist da der Hintergrund?
Elon Musk hat ja geleugnet, dass er wieder eine neue Runde raised. Aber siehe da, ich glaube gestern ist es rausgekommen, es gibt eine neue Investitionsrunde mit 20 Milliarden. Also er hat wieder 20 Milliarden aufgenommen. Die Valuation weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht, aber ich schätze irgendwas so bei 200 Milliarden, schätze ich mal. Ich glaube, da waren sie zuletzt. Und einer der großen Investoren ist Nvidia. Also die Circle Economy hält an. Nvidia steckt natürlich sein hart verdientes Geld wieder in seine eigenen Chips. Und natürlich ist mit Colossus 2 ist ja XAI auch ein großer Kunde und auch einer von denen, die umfallen können. Also, aber das Interessante an der ganzen Geschichte, ich habe mir das mal angeschaut, wie das alles irgendwie gut gehen kann. Es gibt schon die Möglichkeit, dass das gut gehen kann. Also auch mit diesen Investments und auch. Also wenn tatsächlich OpenAI, das ist ja unser Midas, ja, der König Midas, der alles, wenn er alles, was sie anfassen, wird zu Gold. Ich fand das übrigens super, dass sie AMD investiert haben, weil das hat natürlich die AMD-Aktien durch die Decke geschossen. Also in dieser Woche alleine haben sie fast 40% gemacht. Also das war großartig. Danke, OpenAI. Ich bin auch Investor von AMD, schon seit langem.
Ich hätte gar nicht gedacht.
Ja, Aber ja, also es gibt schon auch ein Szenario, wo das gut gehen kann. Also wenn OpenAI tatsächlich die Umsätze bringt und wenn OpenAI tatsächlich so schnell wächst, dann könnte das alles auch tatsächlich aufgehen. Aber es gibt schon einige Indizien, dass das alles nicht so ganz laufen wird. Und ich bin nicht ganz sicher, ob es nicht da ein bisschen Collateral Damage geben wird. So unter anderem Oracle. Also Oracle könnte zum Collateral Damage werden, wenn OpenAI hier da nicht die Volumina abnimmt, zumal die das ganze Risiko nehmen. Ja, dass Softbank hier noch nicht irgendwie groß investiert hat, ist auch für mich ein klares Zeichen dafür, dass da irgendwas im Busch ist. Aber vielleicht hüpfen die ja morgen aus dem Busch und sagen, hey, hier ist das nächste Gigawatt-Rechenzentrum.
Ja, also es tut sich viel, es tut sich viel und es wird nicht weniger, habe ich so das Gefühl. Das Rad dreht sich immer schneller. Aber das Ganze hat ja auch einen Zweck. Also das Ganze ist ja nicht, wir bauen jetzt irgendwie Infrastruktur auf, damit wir viel Infrastruktur haben, sondern es soll ja was damit passieren. Ein möglicher Anwendungsbereich ist die Wissenschaft, genauer gesagt die Gesundheit oder die Medizin. Und da gibt es was, das Herzen höher schlagen lässt. Schönes Bild. Nämlich ein KI-Stethoskop. Also für mich als Hypochonder wäre das schon mal nichts. Das sage ich gleich vorweg. Ja, weil das wäre mir viel zu präzise. Da gibt es nämlich jetzt ein Stethoskop, was mit Hilfe von KI in 15 Sekunden angeblich erkennen kann, ob irgendwas mit dem Herzen nicht in Ordnung ist. Herzinsuffizienz, irgendwas mit der Herzklappe, Rhythmusstörung und so weiter. Aber das ist ja zumindest mal jetzt ein Einsatzbereich, wo man sich denkt, ah, das hat jetzt wirklich einen konkreten Nutzen und damit könnte man auch Geld verdienen, ne? Was ist deine Einschätzung?
Es ist auch wieder so ein Tool, ja. Es ist so, wovon du redest, ist ein echtes Stethoskop, wo KI drinnen ist. Mhm. Also wo ein Algorithmus drauf läuft, der die Herztöne abhört und der in kürzester Zeit feststellen kann, eben basierend auf den trainierten Daten, ob es eben irgendwelche Erkrankungen gibt. Das Problem, es könnte mehrere Probleme lösen, speziell so am ländlichen Raum oder so, wo es halt keine Herzspezialisten oder sowas gibt. Und ein normaler Mensch, wenn der mit Stethoskop das Herz abhört, also auch Ärzte, die hören da gar nichts, ne? Also die können das überhaupt nicht einschätzen, ob da jetzt irgendwas ist. Das ist tatsächlich eine KI Thematik, die hier möglich wird. Da ähnliche Errungenschaften gibt es auch bei der Brustmammographie. Also da gibt es jetzt anhand der Daten in der Brustmammographie, wo ja auch Daten erhoben werden, wie der Blutdurchfluss in der Brustgegend ist. Da kann man jetzt auch schon sehr genau abschätzen, welche Herz-Kreislauf-Probleme Frauen haben könnten, wenn sie eine Brustmammographie durchführen. Also es gibt jetzt schon viele, viele Möglichkeiten, wo so Früherkennungsmechanismen greifen würden. Und eben dieses Stethoskop wäre eines der Sachen. Das Problem ist, dass es halt noch sehr viele False Positives oder False Negatives gibt. Das heißt, also dort, wo es dann tatsächlich anschlägt, sind die Ergebnisse schon recht gut. Also ich glaube, bei 60% gibt es tatsächlich einen Bedarf. Und bei einer genauen Untersuchung findet man dann heraus, dass es halt irgendeine Störung gibt. Die Gefahr ist halt die False Negatives. Ja, du kriegst halt eine Diagnose, hast Panik und in Wirklichkeit war nichts. Ja, also das ist natürlich jetzt nicht das Beste. Die Frage ist, ob das wirklich besser wird, also ob man hier mit einem besseren Modell oder mit mehr Daten eine höhere Genauigkeit erreicht. Das weiß man im Moment nicht. Aber die Frage ist, ob man es trotzdem verwendet. Ja, du könntest das zum Beispiel auch in Afrika oder halt irgendwo in Regionen, wo es einfach keinerlei Infrastruktur gibt, da könntest du es schon einfach nutzen. Es gibt ja schon wirklich viele Anwendungen. Also wenn ich das ich habe irgendwo ein, ich glaube, es war ein Patent gelesen, wo man halt über diese Smart-Brillen, da werden dann schon Daten sozusagen abgefragt, wo halt irgendwie Blutdruck gemessen werden kann und halt verschiedene auch so Depressionserkrankungen einfacher wahrgenommen werden können und wo anhand von Bewegungsmustern oder Veränderungen von Bewegungsmustern erstens mal Depressionen vorausgesagt werden können und oder auch Erkrankungen. Also das heißt, man soll schon innerhalb, also 48 Stunden vor einer Erkrankung soll es möglich sein, eine Erkrankung vorauszusagen. Mhm. Was natürlich super wäre. Also es gibt all diese Technologien und es gibt all diese Use Cases und sie werden auch in immer mehr Smart Devices eingeführt werden. Die Frage ist, ob es die Menschen annehmen und wer will das denn überhaupt? Ja, weil du hast ja auch ein Recht darauf, es nicht zu wissen. Ja, und wenn es dir einfach aufgedrängt wird, weil du jetzt gerade eine Apple Watch hast oder eine Meta Ray-Ban, dann ist das vielleicht jetzt super, dass du das erfährst. Aber ja, also auch so für neurodegenerative Erkrankungen kann man schon sehr gut voraussagen. Also was so die Sprache und die Veränderung der Sprache angeht, also ob der jetzt Alzheimer kriegt oder halt Demenz, das sind alles Dinge, die schon sehr früh erkennbar wären mit Hilfe von KI. Und es gibt auch schon viele Anwendungen, wo man das tun könnte. Die Frage ist, ob man das will, ja. Weil will ich jetzt wissen, dass ich jetzt in, weiß nicht, das Potenzial habe, dement zu werden, weil dann wäre ich depressiv. Also das sind alles so Dinge, die uns also gerade in der Früherkennung helfen könnten. Auch diese ganze Longevity-Bewegung, die da irgendwie da ist und auch diese, die generell sehr viel Forschung betreibt in Früherkennung, das hat alles mehrere Seiten, ja. Also ja. Ich bin ein Freak, ja, ich messe alles, ja. Mein Schlaf, mein Puls, meine Bewegung, mein Sport, alles, was meine Garmin irgendwie aufzeichnet. Und ich optimiere mich auch täglich. Also ich halte mein Gehirn fit, ich halte meinen Körper fit, ich halte meine Bewegung, also ich achte auf die Bewegung, ich achte auf die Ernährung. Also ich bin so ein bisschen ein Freak, was das angeht. Also ich würde das alles tun, aber wahrscheinlich würde es mich irgendwann auch kaputt machen. Ja,
ja, ist klar. Ich glaube auch, jeder geht anders damit um. Ne? Also jetzt zum Beispiel, ich persönlich glaube auch, ich will zwar schon so grundsätzlich wissen, dass alles soweit okay ist, aber zu viele Informationen würden mich dann auch eher belasten. Und ich glaube, gerade so etwas jetzt wie dieses KI-Stethoskop würde ich nicht in meiner Smartwatch haben wollen, sondern dann immer in Verbindung mit der fachlichen Expertise eines Mediziners. Dann ist es was anderes. Aber wenn mir selbst dann zum Beispiel mein Device sagt, oh, da stimmt irgendwas nicht, ja, dann bin ich ja erstmal, weiß ich gar nicht, was soll ich damit anfangen. Ja, bin ich gar nicht. Ne? Also ich glaube, da wäre ich eher ein bisschen zurückhaltend. Auf der anderen Seite, wir können natürlich froh sein, wenn wir in der Lage sind, Dinge rechtzeitig zu diagnostizieren, damit wir dann eben, vor allem wenn es da noch Möglichkeiten gibt, gegenzusteuern. Also dann muss es auch einen Nutzen haben, ja. Aber du hast vorhin übrigens auch die Meta Ray-Bans angesprochen. Also ich habe mal eine vor ein paar Tagen aufgehabt und ich war überrascht über die gute Tonqualität von dem. Hast du auch schon mal ausprobiert?
Nee, alle, die ich kenne, die gesagt haben, ich habe das ausprobiert, ich war überrascht über die Bildqualität, Tonqualität, ja, über die Funktionalität, über die Geschwindigkeit, über wie leicht das war. Mhm. Also alle sind irgendwie begeistert davon. Ich meine, ich habe sie am Schaufenster schon oft gesehen, aber ich habe sie noch nie ausprobiert. Und auch die neue, die halt auch ein Display haben soll, ja, also das, die soll richtig gut sein, ja. Aber die gibt es, glaube ich, hier noch nicht. Es gibt jetzt nur die, wo halt nur, ich glaube, nur der Rahmen und die Kamera drauf ist. Genau. Ja.
Und Lautsprecher drin. Ja.
Genau, Lautsprecher.
Das war schon toll. Das war viel besser als Kopfhörer. Also du hast irgendwie das Gefühl gehabt, der Ton ist einfach irgendwie da, aber der ist nicht im Ohr drin. Ja? Also weiß nicht, wie diese Technik funktioniert, aber das war schon beeindruckend. Ja,
über die Knochen.
Ja, über die Knochen, ja. Genau. Ja, ja. Das ist direkt in den Schädel rein so, ja.
wird dein Ohrknochen so vibriert, dass du glaubst, etwas zu hören, was du da nicht hörst.
Ja, gute Überleitung jetzt vom praktischen Nutzen noch zu unserer Kategorie KI's Next Topmodel. Und ich glaube, du hast da noch ein paar Punkte mitgebracht, die jetzt gerade bei OpenAI neu sind oder neu waren in der letzten Woche. Ja, schieß mal los. Was gibt's denn da noch zu berichten?
Genau. OpenAI hat ja den Dev Day gehabt. Das war am 6. Oktober. Da haben sie quasi den neuesten Scheiß quasi präsentiert. Und es gab wirklich ein paar richtig, verändernde oder vielleicht life-changing Dinge. Also unter anderem, also zumindest für OpenAI, ob es für uns life-changing ist, weiß ich nicht, aber OpenAI hat jetzt Apps direkt in ChatGPT. Das heißt, du kannst jetzt Spotify oder Canva oder Zillow oder Booking.com oder also die ganzen Plattformen, wo du vorher immer auf die Seite gegangen bist, die kannst du direkt über ChatGPT aufrufen. Und dann der Mehrwert, also du könntest natürlich auch einfach über den Browser aufrufen, aber der Mehrwert ist, du kannst jetzt hier das über ChatGPT aufrufen und dann gleich eine Frage stellen wie, such mir bitte bei Booking eine Unterkunft für diese und diesen Zeitraum, das und das sind meine Grundvoraussetzungen. Und dann geht der halt auf Booking und dann siehst du das quasi, wie er das auf Booking tut. Oder bei Spotify kannst du sagen, ja, mach mir mal bitte irgendwie eine coole Liste von Liedern für mein nächstes Workout oder so. Ja. Und dann geht er zu Spotify und baut dir halt da seine Liste zusammen. Also sie holen jetzt einfach quasi all die Webseiten, also sie zerstören das offene Web noch mehr. Alles wird quasi in den Chatbot gezogen. Und das könnte tatsächlich verändernd sein, weil wenn du quasi eine zentrale Super-App hast und das ist dann ChatGPT, über die du alles steuern kannst, das wäre doch super. Ja, also ich glaube, alle würden das wollen. Also ich würde das auch wollen, wenn ich eine zentrale Oberfläche habe, wo ich alles steuern kann, dann hätte ich nichts dagegen. Ja, also auch bei so Coursera habe ich auch als Beispiel gesehen. Da hat jemand quasi einen Coursera-Kurs gebucht und hat dann während des Kurses dann immer ChatGPT dazu Fragen gestellt, wo er irgendwo nicht weitergekommen ist, ja. Was auch eigentlich ein ganz cooler Use Case ist. Die Frage ist natürlich, welche Daten wie übertragen werden, was wissen die Apps, was weiß OpenAI. Ja, für OpenAI ist das natürlich super, weil die können das jetzt auch monetarisieren. Da haben wir jetzt wieder das nächste Monetarisierungsmodell. Das ist mal das, was ziemlich große Wellen geschlagen hat, also dieses Apps in ChatGPT. Dann, was auch noch Wellen geschlagen hat, war dieses Agent Kit. Das ist, weiß nicht, wer N8N kennt, ja, also das ist so eine Art Workflow Engine, wo du so ein No-Code, Low-Code Ding, wo du einfach deine Prozesse zusammenbauen kannst. Und das hat jetzt OpenAI selbst entwickelt. Also du kannst jetzt einfach quasi sagen, ich möchte das und das. Und dann baut er dir das in seinem Agent-Kit zusammen. Ich glaube, wir haben vor längerem mal auch von Google, also Google Opus hat das, glaube ich, geheißen, mal vorgeschlagen, also vorgestellt. Google Opus ist allerdings so gewesen, dass du quasi mit Google redest und sagst, ich möchte gern diesen Workflow automatisieren und du sagst ihm, geh bitte zuerst auf, Instagram, schau dir die Bilder an, wenn irgendwer geantwortet hat, soll da automatisch geantwortet werden und der baut im Hintergrund so einen visuellen Workflow zusammen und den kannst du dann einfach jederzeit nutzen oder schau dir diese Seiten alle an, such dir die besten News raus und schreib einen Artikel darüber oder so. Das sind alles Use Cases, die du mit Google Opus schon machen konntest. Agent Kit soll das jetzt auch können. Ist allerdings eher als Development Kit gedacht, also nicht für Standard-User, die keine Ahnung haben, wie es bei Google Opus ist, weil da ist es eher adressiert an die Leute, die mit N8N oder N8N nicht zurechtkommen, sondern oder auch mit Make zum Beispiel nicht zurechtkommen, weil das halt zu clunky und schwierig ist. Und Agent Kit soll jetzt halt für die Developer was bringen. Aber für mich die beste News war, dass es jetzt endlich ChatGPT 5 Pro über die API gibt. Also das war tatsächlich super wichtig, weil bis jetzt habe ich das Pro-Modell nie nutzen können, weil du halt dieses Abo bräuchtest. Und das habe ich mir nie gegönnt, weil ich ja nicht weiß, wie gut das ist. Und warum soll ich jetzt 200 Euro für etwas ausgeben, wo ich nicht einmal weiß, ob das besser ist als der 0815-Quatsch. Jetzt gibt es das als API. Ist zwar 12-mal teurer als ChatGPT 5, also als die normale Version. Ich habe auch jetzt Zugang zu ChatGPT 5 Thinking, also Thinking High und Thinking Low, glaube ich. Das ist ziemlich cool. Es soll auch Sora 2 als API geben. Mhm. Also das wird auch nochmal interessant. Das habe ich allerdings noch nicht entdeckt. Also ich habe noch keinen Zugriff drauf, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass das alles noch sehr closed ist. Also Sora 2 ist jetzt nur für eine Handvoll User, glaube ich, aktuell verfügbar. Ich schätze, sie werden jetzt mal schauen, wie viel die Leute tatsächlich an Ressourcen verbrennen, wenn sie so eine Social-Media-App haben, wo halt Videos generiert werden. Weil stell dir vor, 700 Millionen User nutzen das. Ich meine, dann fackeln ja alle Rechenzentren ab. Das ist ja alles, das sind ja Tokenkiller, ja, so ein Video zu generieren. Ne? Also das würde mich ehrlich gesagt sehr wundern, wenn das jetzt die große Runde macht. Wenn OpenAI das tatsächlich freigibt, dann würde ich behaupten, dann ist sowieso OpenAI ein bisschen im Arsch, weil das würde ja bedeuten, dass sie genug Ressourcen frei haben und ihre Ressourcen gar nicht loswerden. Ja. Also.
Ja. Aber dann gibt es ja auf jeden Fall jetzt eine Möglichkeit eben, das ist, finde ich, ja die spannende Information, dass man ohne dieses teure Abo jetzt auch mal GPT 5 Pro testen kann. Hast du es denn schon mal getestet oder hast du?
Ja, ich habe es gestern getestet. Mhm. Ich habe dem jetzt keine so komplizierten Aufgaben gegeben. Es war hauptsächlich so Textaufgaben, um zu schauen, ob der an 4.5 rankommt. Man muss sagen, er denkt sehr lange. Also viele der Anfragen, die ich ihm gestellt habe, die haben dann irgendwie so 600, 700 Sekunden gerechnet. Also dann rechnet er mal 10 Minuten für einen einfachen Text, was ein bisschen, ja, öd ist. Zumal dann die Antwort jetzt nicht viel besser ist, als wenn du es halt irgendwie einem Standardmodell gibst. Aber was ich noch nicht probiert habe, ist quasi in dem Coding-Umfeld. Da wird es wahrscheinlich sicher besser sein. Und vielleicht ist es auch ein bisschen unfair, weil ich habe es immer getestet gegen Claude 4.5 Sonnet. Also ich habe die zwei gegeneinander antreten lassen, GPT 5 Pro und Claude 4.5 Sonnet. Und 4.5 Sonnet ist und Pro sind schon auf demselben Level, könnte man sagen. Ja. Also das kann ich schon mal mitgeben. Aber das ist, also wenn du es testen willst, auf unserem Open Web UI Server ist es schon da. Also kannst du einfach reingehen und auswählen.
Okay, super. Werde ich machen. Gut, und jetzt schaue ich mal auf die Uhr. Wir haben es tatsächlich geschafft, heute mal eine Stunde nur in Anführungszeichen. Aber für die, die regelmäßig dabei sind, Das war ja jetzt wirklich eine Turbo-Folge.
Mussten wir auch, weil wir ja nicht viel Zeit hatten. Also
richtig, aber wir haben es gut hinbekommen, hoffe ich. Die Zeit ging trotzdem wieder sehr, sehr schnell rum, noch schneller als gefühlt diese Stunde. Und damit haben wir wieder einen schönen Rundumschlag geschafft über die KI-News und Technik-News der letzten Woche. Und mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an dich. Vielen Dank an alle, die bis hierhin eingeschaltet geblieben sind. Und nächste Woche dann mehr von uns an dieser Stelle. Ich klinke mich schon mal aus und sage tschüss.
Ja, danke. Ja, danke euch allen auch, dass ihr bisher zugehört habt. Es war hoffentlich eine kurzweilige Folge, heute mal wirklich kürzer. Ich freue mich bis auf nächste Woche und wünsche euch schon mal viel Spaß. Bis nächste Woche. Tschüss.
Free audio post-production by Alphonic.com.